Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Tanja Lieske herzlich willkommen zu unserem Kritikergespräch. Und dazu sind mir heute zugeschaltet Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen, beide aus dem Homeoffice. 4 neue Bücher haben wir uns vorgenommen. Wir betrachten das Erzähldebüt der Grafikerin Gerda Reith. Wir schauen mit dem neuen Jugendroman von Martin Schäuble nach einem politischen Thema, nämlich der Bewegung der sogenannten Reichsbürger, die die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennt. Und es gibt eine Graphic Novel, die sich um Ludwig van Beethoven kümmert, all das in den nächsten 25 Minuten. Zuallererst aber haben wir ein Bilderbuch vor uns liegen. Axel Scheffler und Franz Wittkamp. Es ist eine Wiederauflage des Bilderbuchs »Wenn Hasen gute Laune haben«. Wenn Hasen gute Laune haben, Herr Spreckelsen, was passiert dann?
Ja, eigentlich passiert nicht furchtbar viel. 15 Vierzeiler, dazu jeweils ein ganzseitiges Bild, keine durchlaufende Handlung, sondern kurze Schlaglichter auf unterschiedliche Situationen im Hasenleben. Oder das, was der Dichter Franz Wittkamp beschreibt und Illustrator Axel Scheffler ins Bild setzt. Was beides ganz bestimmt nicht in Anspruch erhebt, Brems Tierleben Konkurrenz zu machen. Eher geht es um die Befindlichkeit der Fantasiehasen in diesem Buch. Diese Hasen schlagen Purzelbäume, sie verlieben sich, bemalen Eier, sie warten ungeduldig auf Lesestoff, die Vaterhase nach Hause bringt. Woher eigentlich, fragt man sich, aber auch egal. Hasen wetteifern mit den Raben beim Singen und träumen davon, wie Vögel zu fliegen. Sie klauen heimlich Möhren auf dem Feld und müssen sich dazu bohrend befragen lassen. Sie bauen ihren Kindern Fernseher aus Pappkartons und mimen dann gleich den Nachrichtensprecher. Und sie leiden unter Einsamkeit. Kurz, es sind Hasen, so scheint es, wie du und ich.
Sie haben jetzt schon das Zusammenspiel von Text und Bild angesprochen. Aber bevor wir da einsteigen, wollte ich jetzt noch mal Frau Schwab nach ihren Eindrücken fragen. Die gut gelaunten Hasen, Frau Schwab, wie hat das auf Sie gewirkt?
Ich hätte jetzt auch ganz kurz widersprochen, weil es ist mir aufgefallen, dieses Buch ist eigentlich in 2 Teile geteilt. Am Anfang erfahren wir eine ganze Menge allgemeine Dinge, die Tilman Spreckelsen erzählt hat, wie die Hasen Purzelbäume schlagen und eben lustig sind. Und dann gibt es ungefähr in der Mitte des Buches eine Zäsur, so habe ich es empfunden. Da wechselt nämlich zum einen das Reimschema, das nämlich plötzlich nicht mehr A, B, A, B, sondern kommen kurze Reime auf A, A, B, B. Und dann fängt eigentlich so etwas an wie eine Geschichte. Da ist nämlich ein Hase, der verliebt ist und der seiner Geliebten einen Antrag macht, mit Rose quer im Mund. Und ab dann entwickelt sich doch so etwas wie ein Familienleben. Und das war ja in dem ersten Teil nicht der Fall. Also ich habe da schon so eine Art von Bruch empfunden, erst mehr allgemein und dann mehr Hasenfamilie.
Ja, also einen Bruch sehe ich da jetzt nicht. Ich glaube, dazu ist eben diese zweite Hälfte, die Sie ansprechen und die Sie da markieren, auch in sich tatsächlich, das ist ja keine Geschichte. Das sind Impressionen sozusagen aus dem Zusammenleben. Ich glaube eigentlich, wenn man einen Zusammenhang sehen wollte oder wenn man den konstruieren wollte, dann wäre es eigentlich eher absolut faszinierend, wie ich finde, wie eben in diesem leichten, schillernden Spiel zwischen Hasen und menschlichen Eigenschaften teilweise so etwas wird wie ein ganz leichtes, ganz ironisches Selbstporträt des Künstlers. Das sehe ich vor allem in einem zentralen Bild für mich, das vom Eiermalen. Da sieht man also einen Hasen und die Hühner kommen und haben Körbe auf dem Rücken mit lauter Eier drin. Diese Körbe sind so gefüllt, dass man die Eier eben oben noch sieht und der Hase sitzt da und malt ganz konzentriert seine filigranen Bilder. Man kann sich vorstellen, die Hühner, die werden da noch bis übermorgen stehen, wenn da jedes Ei genau so bemalt werden soll. Aber der Künstler sagt, tut mir leid, ich muss mir diese Zeit nehmen. Und wenn ihr kommt, wenn ihr etwas von mir haben wollt, dann müsst ihr meine Sorgfalt ertragen. Da gibt es noch einige andere Bilder.
Der Künstler, das ist Axel Scheffler. Der wurde ja sehr berühmt in seinen Zusammenarbeiten mit der britischen Autorin Julia Donaldson, der Gruffalo zum Beispiel. Unterscheiden sich diese Bilder denn sehr von dem, was er später unter dem Einfluss des Gruffalo gemalt hat?
Also ich habe schon den Eindruck, da ist unglaublich was passiert zwischendurch, obwohl der zeitliche Abstand ja gar nicht so groß ist. Also meine Axel Scheffler-Vorstellung ist sehr durch den Gruffalo geprägt und das ist ja ein unglaublich witziges, hintergründiges, auch schrecklich, schön schreckliches Buch. Und hier, das ist doch noch deutlich braver, biederer, stiller, könnte man auch sagen. Und ja, lange nicht so frech. Also ich habe den Eindruck, beide haben eine Menge gelernt. Also später kam ja noch die Zusammenarbeit mit Franz Wittkamp 2016 in diesem Buch In die Wälder gegangen. Da haben sich dann beide, finde ich, schon auf ganz hohem Niveau miteinander kreativ beschäftigt. Dieses Buch hier finde ich eher doch noch ein wenig einfacher und gemütlicher vielleicht.
Darf ich widersprechen? Ich bin der Meinung, dass wir es hier natürlich mit einem Frühwerk zu tun haben, gemessen an den späteren Angriffen und den Folgen. Ich glaube aber, dass wir hier eine stärkere Radikalität drin haben. Die Bilder sind weniger gefällig als später. Ich meine das absolut nicht abwertend mit dem Gefälligen, aber sie sind einfach etwas rauer, etwas ungebürsteter und vor allem, sie unterlaufen einfach aufs Allerschönste manchmal den Text, den beigegebenen Text. Wenn also etwa Hasen als fröhlich bezeichnet werden und man guckt sie genauer an und dann denkt man, oh, so richtig fröhlich sind die aber nicht. Die sind eigentlich mehr angestrengt, die sind konzentriert. Das heißt, die Spannung zwischen Text und Bild ist hier sehr stark. Und das gefällt mir eigentlich gerade bei dem frühen Scheffler, der ja auch teilweise aus dem Magazinbereich kommt, der Cover gemalt hat, der auch Karikaturen gemalt hat. Das gefällt mir sehr gut.
Also hier gibt es viel zu entdecken über die Entwicklung eines oder auch zweier Künstler. Vielleicht noch mal ganz kurz im O-Ton, was Befragungen ergeben, ahnen wir seit langer Zeit. Hasen, die alleine leben, leiden unter Einsamkeit. Ja, und in dieser Hinsicht sind sie den Menschen im Corona-Zustand wahrscheinlich gar nicht so ganz unähnlich. Wir sprachen über Wenn Hasen gute Laune haben von Axel Scheffler und Franz Wittkamp, erschienen bei Belz und Gilberg. 32 Seiten kosten 10,95 Euro und es ist eine Wiederauflage einer Zusammenarbeit von 1998. So, und damit kommen wir zu Gerda Reith, 1975 geboren. Sie hat Grafik an der Burg Giebichenstein in Halle studiert, ist eine wichtige zeitgenössische Künstlerin und Illustratorin. Sie pflegt einen Stil zwischen Realismus und Comic, hat eine große Spannbreite. Sie hat beispielsweise die Enid Blyton-Bände neu illustriert und ein auch in dieser Sendung viel beachtetes Sachbuch über Müll geschrieben. Jetzt in gewisser Weise ein Debüt. Gerda Reith debütiert als Erzählerin für junge Leser. Ab 8 Jahren ist dieses Buch Limonade im Kirschbaum. Frau Schwab, was passiert da?
Ja, Otto ist ein echter Stubenhocker, ein Einzelkind, das am liebsten Hörbücher hört und gar nicht draußen spielen mag. Seine Eltern versuchen immer wieder, ihn zu animieren, in die frische Luft zu gehen und ein richtiger Junge zu werden, so wie der Vater das immer früher war. Das wird auch immer wieder schön betont. Die Eltern haben ein Wochenendhaus. Eines Tages überraschen sie ihn dann, dass sie in diesem Wochenendhaus in einem Kirschbaum ein Baumhaus mit ihm bauen wollen. Und dabei geht dann einiges schief. Otto fühlt sich zum einen in die Enge getrieben und unverstanden von den Eltern. Die Eltern kriegen Krach untereinander, dann mit dem Nachbarn. Der Vater fällt vom Baum, muss ins Krankenhaus. Und da ganz plötzlich, ganz allein, schließt Otto Freundschaft mit einem Jungen aus dem Dorf. Und mit dem erlebt er ein kleines, spannendes Abenteuer. Und am Schluss schafft er es sogar, die Eltern mit dem Nachbarn zu versöhnen, mit dem neuen Freund, untereinander auch. Und man hat sogar den Eindruck, dass sie vielleicht ein wenig mit ihrem Sohn versöhnt sind.
Also es ist eigentlich die Geschichte einer geplanten Idylle. Die Eltern wollen dem Jungen Freiheit und Abenteuer schenken. Das passiert dann auch, aber auf ganz anderen Wegen. Ist da auch ein bisschen Komik mit bei, Frau Schwab?
Da ist auch Komik dabei, ja. Denn dieser Junge kann sich ja selber sehr gut analysieren. Er hat einen total schlauen Blick auf die Situation, in der er lebt, wie unzufrieden seine Eltern immer wieder sind, wie er versucht, ihnen alles recht zu machen. Aber ich finde, es ist auch eine Menge Trauriges dabei, denn da gibt es ja einen Dauerkonflikt, der immer unter den Tisch gefegt wird. Die Eltern nennen den Kleinen Sahnehäubchen und Zimtsternchen und Butterherzchen, also lauter so alberne Kosenamen. Und erst auf Seite 60 erfahren wir, ich heiße Otto, brüllt er da nämlich. Das heißt, die Eltern machen alles glatt, bügeln alles glatt und in Wirklichkeit gibt es dann tief innen einen Konflikt. Die Eltern sind unzufrieden mit dem Sohn und der Sohn ist manchmal ganz schön frustriert mit den Eltern.
Ja, das ist ziemlich offensichtlich. Also der Vater, der dann zu ihm sagt, kannst du nicht mal auf einen Baum klettern, du Pflaume. Man muss das sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, denn auf der einen Seite schwärmen die Eltern immer davon, wie toll das doch ist, wenn man draußen spielt und sich die Knie zerhaut, blutig, damit man wirklich Abenteuer erlebt. Auf der anderen Seite sagt Otto dann mal ganz am Rande, meine Eltern mögen es nicht, wenn ich allein unterwegs bin. Das heißt, die gewünschten, die von den Eltern so herbeigesehnten Abenteuer ihres Sohnes dürfen bloß nicht passieren, damit der behütete Sohn bloß nichts wirklich erlebt. Und so passt das auch ganz schön am Anfang, wird das wirklich eingeführt durch ein Symbol, nämlich der Vater bestellt dann bei einem Versandhaus ein Baumhaus, also die Teile eines Baumhauses, was sie dann da aufbauen wollen im Dorf. Das heißt sozusagen, es ist der bestellte Traum, es ist das bestellte Abenteuer, aber unter sehr sterilen Bedingungen. Und so setzt sich das fort.
Da wird ja eine bestimmte Generation von Eltern aufs Korn genommen. Man könnte sagen, die Generation Gerda Reit, die in den 1970er Jahren geboren, die jetzt Kinder erziehen. Und die kommen gar nicht so gut weg. Ist das jetzt eine Botschaft an Erwachsene, die mitlesen? Oder ist es auch für die Kinder, an die sich dieses Buch richtet, wichtig?
Na, ich denke mal, das ist vor allem für die Kinder wichtig, denn die Erwachsenen werden das Buch wahrscheinlich gar nicht lesen. Und wenn sie es lesen, ich weiß nicht, ob sie, wenn sie so selber sein sollten, sich überhaupt darin erkennen. Also diese Eltern kommen mir vor wie so ein Paar, das eigentlich am liebsten in der Stadt lebt und ins Konzert geht und ins Theater. Der Junge ist eigentlich ja das fünfte Rad am Wagen. Man muss ihn unbedingt haben, das gehört zum Familienbild dazu, aber eigentlich stört er vor allem. Und er passt ja auch irgendwie nicht ins Bild.
Das ist eigentlich wirklich ein toller Stoff, auch ein gewagter Stoff. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, sowas irgendwo gelesen zu haben. Sie ist ja Illustratorin, die Gerda Reit, hat dieses Buch selbst illustriert. Wie sieht das denn aus, Herr Spreckelsen? Was hat sie gemacht?
Naja, also man muss schon sagen, es ist ein toller Stoff. Da bin ich völlig einig mit Ihnen. Ich finde es wunderbar, wie eben auch sehr klar Position bezogen wird. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass eben auf dieser kurzen Distanz, es ist ja kein langer Text, sind große Bilder, doch etwas dick aufgetragen. Diese Eltern haben sich nicht nur überhaupt nicht im Griff, sondern sie reden auch in einer Weise, dass man denkt, wir haben es hier mit Personen an der Grenze zur Karikatur zu tun. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, denn das macht die Dinge deutlicher und auch so kann man eine Geschichte erzählen. Aber man muss sich das ganz klar machen. Das zielt also, glaube ich, nicht auf übertriebene Weise auf Realismus.
Noch ein Wort zur Illustration. Was trägt die dazu bei?
Also die finde ich toll, die Illustrationen. Die sind ja zum Teil so verteilt über die Doppelseiten und immer wieder zeigt sich, welcher Abstand zwischen diesen, also den Eltern und dem Jungen ist. Egal, welche man aufschlägt, immer wieder ist das Kind ein Stück weit weg.
Ein doppelbödiges und ich denke, man darf festhalten, auch ein gelungenes Debüt von Gerda Reit. Limonade im Kirschbaum ist erschienen im Gerstenberg Verlag, 144 Seiten, kosten 20 Euro. Und damit kommen wir zu unserem Buch für junge, heranwachsende Leser mit Martin Schäuble, Sein Reich. Martin Schäuble, 1978 in Lörrach geboren, ist Politikwissenschaftler und er kennt sich ganz besonders gut in der Nahostpolitik aus. Er hat mit Black Box Jihad ein wichtiges Buch über zwei junge Männer geschrieben, die sich dem Terror zugewandt haben. In seinem vorletzten Buch Endland stellt Schäuble sich die Frage, wie Deutschland aussähe, wenn es von einer rechtsnationalen Partei regiert würde. Und offensichtlich hat ihn dieses Thema nicht losgelassen. Mit Sein Reich geht es jetzt um die Bewegung der sogenannten Reichsbürger. Wie bringt er das jungen Lesern nahe, Herr Spreckelsen? Wessen Reich ist das?
Schäuble schildert in Form eines sehr spannenden Jugendromans, wie ich finde, die Geschichte. Er erzählt die Geschichte des 15-jährigen Juri, der bei seiner Mutter in Stuttgart lebt, also in einer sehr urbanen Umgebung und dann sich entscheidet, tatsächlich zu seinem Vater zu gehen in den tiefsten Schwarzwald. Von der Mutter will er weg, muss er weg in den Sommerferien. Die beiden haben kaum Geld. Das Problem sind vor allem die wechselnden Freunde der Mutter, die sich da einnisten, Schläger der eine, Alkoholiker der andere. Juri wird das Leben zur Hölle gemacht und so entschließt er sich also, zu seinem leiblichen Vater zu fahren, von dem er nur weiß, der lebt im Schwarzwald und der letzte Besuch ging ziemlich schief. Da war er 5 Jahre alt und der Vater hat ihm und der Mutter nicht mal die Tür aufgemacht. Nun steht er also als Teenager vor dieser Tür. Juri schafft es sogar, dass er fürs Erste bleiben darf und bemerkt rasch, dass sein Vater Mitglied in einem seltsamen Kreis von Menschen ist, die den Staat ablehnen und sich weitgehend autark eingerichtet haben. Die Kinder werden zu Hause unterrichtet, man übt sich im Jagen, legt Vorräte an, die weit über das Normale hinausgehen, alles irgendwie Alarmzeichen. Aber für Juri bedeutet das zum Teil sogar neue Freiheiten, denn ein Vater, der keine Regierungsverordnungen anerkennt, lässt seinen 15-jährigen Sohn eben auch mal das Auto lenken.
Das ist ein sehr gut aufgebauter innerer und äußerer Konflikt. Wie geht er dann damit um? Ich gebe diese Frage mal an Frau Schwab.
Juri gerät zwischen die Fronten. Also er gerät schon in 2 Kindergruppen zwischen die Fronten. Auf der einen Seite sind diese Reichsbürger, die ihm ja erst einmal wie eine Familie vorkommen, die ihn sehr freundlich aufnimmt. Und auf der anderen Seite eben bemerkt er sehr schnell durch diese Verschwörungstheorien, was da alles sehr obskur ist. Da wird auch viel getan, was nicht erlaubt ist. Und auf der anderen Seite ist eben diese Gruppe von Jungen und Mädchen, die sehr freizügig miteinander umgehen. Also der Autor stellt den Jungen zwischen diese beiden Gruppen, sowohl der Erwachsenen als auch der Kinder. Und das Erstaunliche ist, dass dieser Junge sehr schnell dann auch vom Herzen her, mehr intuitiv als vom Kopf her begreift, wo er hingehört, nämlich auf die Seite derer, die diese Reichsbürger höchstens als Waldis bezeichnen. Also er ist ganz stark auf der Seite der alternativen Jugendlichen.
Es gibt ja jede Menge Angebote an einen jungen männlichen Teenager. Angeln, SUV fahren, Bogenschießen, das finde ich auch sehr überzeugend. Trotzdem entscheidet er sich ja irgendwann gegen den Vater. Jetzt sollte man vielleicht noch sagen, dass es am Ende sowas wie einen Polizeizugriff gibt. Das hat mich als Leserin ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil ich mir doch gewünscht hätte, dass Juri die Möglichkeit hat, diese Situation selbst zu regeln. Ist das in Ihren Augen dramaturgisch und erzählerisch gelungen?
Ich würde sagen, es ist ein klarer Vorteil, dass das so geregelt worden ist, in meinen Augen. Denn was wäre denn gewonnen, wenn wir jetzt Juri am Ende erlebten als so eine Art selbsternannten Privatermittler, als besorgten Bürger dann wiederum, der sich dann entscheidet, zur Polizei zu gehen oder so. Ich finde es eigentlich viel überzeugender, dass er mitgerissen wird, also wider Willen dann eben mitgenommen wird, mit in diese Situation am Ende gebracht wird und dass er seine eigene Ohnmacht da auch erleben muss, weil ihm das einfach sagt, wie ernst die Sache ist und dass es eben nicht so einfach zu lösen ist, wie, sagen wir mal, das bei den 5 Freunden gelöst worden wäre. Da kommt man dem Schurken auf die Spur und sorgt dann dafür, dass der hinter Gitter kommt. Das finde ich eigentlich hier viel überzeugender.
Wir sprachen über Martin Schäuble. Sein Reich ist erschienen im Verlag Fischer Kinder- und Jugendbuch. 240 Seiten kosten 14 Euro. So, und jetzt haben wir einen Themenwechsel. Ludwig van Beethoven ist unser nächster Kandidat. Am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft. Das jährt sich in diesem Jahr zum 250. Mal. Und Bonn wollte ihn in diesem Jahr auch mit einem international aufgestellten Festprogramm ehren. Ein Programm, das ins nächste Jahr 2021 verschoben ist. Die Stadt Wien hat Beethoven sehr präsent in ihrem Stadtbild mit zahlreichen Museen und Gedenkstätten. In Wien ist Beethoven im März 1827 gestorben. Und mit den Tagen nach seinem Tod beschäftigen sich der in Bremen geborene Autor Per Mehta und der Zeichner Rem Braux in einer ersten Zusammenarbeit in einer Graphic Novel. Frau Schwab, stellen Sie uns dieses Buch vor.
Ja, es geht los mit einer Kutschfahrt. Ein feiner Herr aus Paris sucht Beethoven und stellt nach langer Irrfahrt in Wien fest, dass er zu spät eintrifft. Der Meister ist nämlich gerade gestorben. Und mit diesem Louis Lefebvre erleben wir jetzt die Tage nach Beethovens Tod, also eine Unmenge von merkwürdigen, obskuren, schrecklichen Details, die da passieren, Geschichten auch aus Beethovens Leben. Wir erfahren, wie viele Menschen zum Beispiel Profit schlagen aus dem Tod des Komponisten und auf welche Weise, wie die Leiche dann zerfleddert wird, wie das Erbe geplündert wird, wie sich die Städte Bonn und Wien um den Leichnam streiten und so weiter. Es gibt auch eine ganze Menge Spekulationen über Beethovens Tod. Das heißt, dieses ganze dicke, schöne Buch ist keine Biografie, keine Hagiographie, sondern ist so eine Demontage des Meisters und des Mythos.
Demontage des Meisters und des Mythos. Jetzt könnte man ja sagen, die Umwelt, also die Stadt Wien und vielleicht auch die Habgier der Menschen, die um ihn rum waren, sind ebenso wichtig wie der verstorbene Komponist selbst. Wie haben Sie das denn gelesen, Herr Spreckelsen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist vor allem eine Demontage der Beethoven-Anekdoten. Denn diese Beethoven-Anekdoten, die einem sofort einfallen, also der taube Komponist, der dann zum Publikum gedreht wird, oder wie die Eroica zu ihrem Namen kam, derlei, wird natürlich sofort zitiert, aber es wird immer aus unterschiedlichen Quellen zitiert, mit unterschiedlichen Versionen. Und das macht dieses Buch ausgesprochen lebendig, weil einem eigentlich ständig präsentiert wird, dass es die Überlieferung, die gerade beginnt, sich zu formen. Der Mann ist tot und sofort setzt die Mythenbildung ein. Zugleich aber haben wir es mit einer Mythenbildung aus unterschiedlichen und auch widersprechenden Quellen zu tun.
Das betrifft jetzt die Textebene von Pierre Mehta. Wie sieht das denn aus, was der Zeichner Rembro, 1983 in Bukarest geboren, dazu beiträgt? Wie sind die Bilder, Panels und Sequenzen gestaltet, Frau Schwab?
Also das finde ich ganz großartig. Ich bin gar nicht unbedingt ein Graphic Novel Fan, aber dieses Buch hat mich immer mehr und mehr gefangen und mitgerissen. Also es gibt erst einmal eine ganz große Bandbreite an, wie soll ich sagen, Ausdrucksweisen. Also da gibt es einerseits die sehr dramatischen, die expressiven, die übertriebenen, die effekthascherischen Bilder, cartoonhaft gemacht. Und dann gibt es Idyllen, große, ganzseitige Idyllen von Landschaft, von Stadt, die auch sehr viel sich Zeit lassen. Also da kommt eine Idylle und noch eine, kein Text und noch eine. Also dieses Wechselspiel zwischen Expressionismus und Dramatik und Übertriebenem auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesem ruhigen Fluss, der fast an Märchenbücher erinnert oder an so alte Bilderbücher aus den 50er Jahren, das fand ich schon ganz toll.
Vielleicht sollte man auch noch sagen, dass die Farben sehr abgedimmt sind. Wir sind also in einer Zeit vor dem elektrischen Licht, das wird sehr deutlich. Also wir haben jetzt schon rausgearbeitet, dass es ja durchaus was Schwarzhumoriges hat. Ist es in Ihren Augen, Herr Spreckelsen, eher eine Komödie oder eher eine Tragödie?
Es grenzt an eine Farce. Also diese Freude daran, groteske Dinge herauszustellen, also einen Kopf zu klauen oder einen Künstler, wie es im Detail gezeichnet wird, dann einer komplizierten Operation zu unterziehen. Das ist in meinen Augen kein ganz und gar fertiges Buch, kein Bild, was gezeichnet wird, um uns jemanden zu präsentieren, sondern es bildet eigentlich eher eine Suche ab in Bild und Text, die Suche nach Beethoven.
Ganz kurz, Frau Schwab, wem würden Sie dieses Buch empfehlen? Ist es für Jugendliche, für Erwachsene oder vielleicht doch eher für Beethoven-Fans?
Also ich glaube für alle. Ja, also dass es für Jugendliche und Erwachsene, dass es denen gefallen wird, kommt vielleicht jetzt schon raus aus dem, was wir gesagt haben. Aber ich glaube, es ist auch ein Buch für Beethoven-Fans, weil dieser Mann einerseits komplett demontiert wird, zum Beispiel in den Erzählungen seiner Hausangestellten. Er muss auch ein Chaot gewesen sein, möglicherweise Alkoholiker und Frauenhasser. Und dann empfinde ich doch auf der anderen Seite auch so viel Empathie, wenn man diese Sterbeszenen, diese schrecklichen Operationen sieht. Dieser Mann hat wirklich auch ganz fürchterlich gelitten und das spürt man auch.
Wir sprachen über Pierre Mehta und Rembro, Beethoven, unsterbliches Genie. Eine Graphic Novel, erschienen im Carlsen Verlag in Hamburg, 144 Seiten, kosten 20 Euro. Alle Angaben dieser Sendung kann man wie immer nachlesen im Internet unter deutschlandfunk.de. Nachzuhören ist diese Sendung auch in unserer DLF Audiothek. Ich danke sehr herzlich meinen Mitstreitern Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen für ihre Ausführungen. Hier geht's jetzt gleich weiter mit der Sendung Computer und Kommunikation. Dazu begrüßt sie Manfred Kläuber. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende. Tanja Lieske.